Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Tobias.
Hallo Ralf.
Jean-Philippe, guten Tag, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch. Heute zusammen.
Der Titel der heutigen Folge heißt: Warum braucht Marketing Innovation? Und umgekehrt. Mit Jean-Philippe Hackmann, unbequemer Berater, Keynote-Speaker und Autor für radikale Innovation.
Ich würde gerade sagen, unbequeme Berater ist speziell. Vielleicht kannst du dich gerade mal vorstellen. Wer bist du,
ja,
Jean-Philippe?
Sehr gerne. Also, genau. Ich befasse mich seit mittlerweile etwa 15 Jahren mit dem Thema Innovation. Es war schon immer eine Leidenschaft von mir, so ein bisschen Alternativen zu denken. Es gibt ganz viel andere Arten, wie man Sachen lösen kann. Innovation finde ich ein faszinierendes Thema, und je länger ich mich damit beschäftige, desto komplexer wird das Thema für mich auch. Ich merke dann, wie vielfältig das ist. Und ich versuche, wie gesagt, eben Unternehmen zu beraten, zu begleiten, wenn es darum geht, innovativer zu werden. Das Ding ist einfach, die meisten haben halt gerne einfache, nicht schmerzhafte Lösungen. Mhm. Und ich würde sagen, wenn man es richtig machen will, dann heisst das Veränderung. Das heisst, man muss etwas machen, man muss tatsächlich auch gewisse Opfer erbringen und darum auch unbequeme Berater, weil ich da natürlich den Finger in die Wunde lege. Wenn man jemanden sucht, einfach nur sagt, wie schön das Wetter ist, dann bin ich der Falsche.
Aber warum brauchen Unternehmen Innovation? Das würde ich gerne wissen.
Ja, es ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, die meisten würden sagen, nein, natürlich braucht es Innovation, weil das ist das Narrativ. Innovation ist wichtig. Aber ich finde es eine gute Frage. Also, ist Innovation wirklich wichtig und braucht es das? Und ich würde sagen, es ist völlig okay, dass auch viele Unternehmen nach einer gewissen Zeit sterben. Das ist völlig okay, und es gibt wie ein neues Potenzial. Es gibt Mitarbeiter, die dann etwas neu starten etc. Es ist also nicht so, dass es zwingend immer nötig ist. Aber ich würde sagen, so der Selbsterhalt von einer Organisation, wir wollen lange überleben. Und dort ist halt einfach, irgendwo gibt es eine Grenze meistens. Die Lösung, die man hat, die Produkte, die man hat, die Dienstleistung, die man hat, die werden überholt durch andere Lösungen im Markt. Und wenn ich nicht selber innovativ bin, dann bin ich nicht der, der das Rennen anführt. Von dem her, ja, aus einer Einzelsicht braucht es das. Aus einer Metasicht kann man sagen, man kann es auch lassen.
Wo wir uns kennengelernt haben, das ist doch eine Weile her, etwas, was für mich so erleuchtend war, oder was du aufgezeigt hast, ist der Unterschied zwischen radikaler und inkrementeller Innovation. Mhm. Und vielleicht ist das ein bisschen da, wo du meinst, dass es teilweise auch Radikalität braucht, genau, um eben auch grosse Sprünge machen, weil die teilweise auch nötig sind. Vielleicht kannst du da mal den Kontext aufzeigen.
Ja, sehr gerne. Also, das ist eine kurze Definition von Innovation. Innovation ist ja per Definition irgendetwas Neues, wobei ich finde, neu muss es nicht unbedingt sein. Ich finde, anders fast besser. Weil so wirklich neu ist, sind Sachen häufig nicht. Und wenn es ganz neu sind, ist es meistens nicht erfolgreich. Menschen haben gerne Sachen, die vertraut sind, wo man einen Bezug hat. Also von dem her, irgendwie Sachen anders zu sehen, anders zu denken. Und jetzt gibt es die inkrementelle Innovation. Also das ist, wenn ich eine bestehende Lösung anschaue und mich frage, wie könnte man die noch besser machen? Könnte man unser Produkt, unsere Dienstleistung, unseren Prozess verbessern, verschnellern, effizienter gestalten etc. Und das ist etwas, was eigentlich häufig ein bisschen natürlich passiert. Das ist ein bisschen die Hausaufgabe von einer Organisation, sich zu fragen, wie werden wir besser, wie werden wir schneller etc. Und das, irgendwo hat es einen Peak. Also man merkt, wenn wir zum Beispiel Sport machen oder so, am Anfang mache ich grosse Sprünge und nachher braucht es sehr viel Training, um noch ein bisschen besser zu werden. Und das ist bei Organisationen auch so. Man kann nicht immer effizienter werden. Irgendwo hat es so einen Grenznutzen. Und die radikale Innovation vom Wort Radix Wurzel geht eigentlich wie zurück zu der Frage oder zum Problem, warum haben wir überhaupt die Lösung, die wir heute haben, und gibt es alternative Lösungen dazu? Gibt es andere Wege, wie man das lösen können? Also man sucht nach anderen Lösungen. Die sind vielleicht anfänglich noch nicht sehr effizient etc. Und dann kommen wieder die inkrementellen Schritte. So.
Was glaubst du, Jean-Philippe? Ist Innovation dem Menschen in die Wiege gelegt oder ist das etwas, was er sich aneignen muss?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, häufig ist so ein bisschen der Glaube oder auch das Verständnis, dass wir Menschen von Natur aus kreativ sind. Und dem würde ich nicht widersprechen. Von Natur aus kreativ, ja, aber Kreativität und Innovation ist nicht das Gleiche. Innovation braucht Kreativität, aber Innovation ist eigentlich nicht nur neue Wege zu sehen, sondern auch neue Wege zu gehen. Und ich glaube, die neuen Wege zu gehen, das ist uns nicht unbedingt in die Wiege gelegt, weil eigentlich haben wir am liebsten das Vertraute, das Bekannte, das, was wir schon kennen. Oder so, bekannte Fälle von so Menschen, die sagen, ah, mir geht es heute nicht so gut und mein Job ist nicht so gut und bla bla bla. Aber würde es etwas verändern? Nein, weil sie haben sich damit abgefunden, dass das Leben so ist und darum ist eigentlich okay, das schlechte Leben. Und so ist es auch bei vielen Unternehmen. Sie wissen zwar, es geht besser, aber wir haben ja Prozesse und Mitarbeiter und so, die funktionieren im Jetzt. Also ich würde sagen, Kreativität ja, vor allem als Kind auch. Dort muss man einfach, da gibt es nur immer ganz neue Lösungen. Aber Innovation nicht zwingend.
Dort ist vielleicht auch das Missverständnis angesiedelt vom Marketing, oder? Also wenn ich so in die Unternehmen hineinlasse, ja, unser Marketing ist eben innovativ, aber vielleicht meint man kreativ, oder? Also man hat gute Ideen, aber es tut eigentlich nicht Innovation systematisch vorantreiben. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir heute über Innovation reden. Also es geht nicht um kreative Ideen haben, sondern wirklich neue Lösungsansätze im Bereich Produkt oder Produktübermittlung und so weiter systematisch zu finden.
Richtig, das ist genau.
Ich glaube, Felder, die sehr risikobehaftet sind, wie zum Beispiel Marketing, also gelingt es nicht, da gibt es keine Sicherheit dafür. Ich glaube, die sind per se nicht dazu angelegt, dass man innovativ, radikal innovativ handelt.
Sehr guter Punkt, weil oder wenn viel Risiko da ist, also Risiko muss man ja nochmal schnell ein bisschen anders anschauen. Risiko ist ja eine Kombination zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es zum Beispiel gut oder schlecht kommt, und auch die Konsequenzen davon. Das heisst, Innovation ist zwar die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, relativ gross, aber ich kann den Schaden recht gut minimieren, indem ich sage, ich investiere jetzt so und so viel Geld und so viel Zeit darin. Wenn es nicht funktioniert, habe ich das verloren. Aber risikobehaftete Gebiete in Unternehmen wie Marketing, dort ist dann die Konsequenz von einem Misserfolg sehr gross. Und das heisst, man versucht es auf der anderen Seite, auf der Wahrscheinlichkeit, auf der Eintrittswahrscheinlichkeit, so gering wie möglich zu halten, indem man bekannte Muster braucht. Und wenn man sieht, dass bei ganz vielen Sachen immer wieder bekannte Muster bei Filmen kommen, immer wieder Sequels, Prequels, die gleiche Geschichte noch einmal, weil man da keine Risiken eingehen will. Und das ist beim Marketing schon auch so. Also ich glaube, in der Kampagne zum Beispiel, wo man fährt, gibt es schon gute neue Ideen, aber es sind immer ein bisschen die gleichen Arten, wie man Marketing betreibt.
Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Selbstähnlichkeit von Marketing, von Kampagnen, ja?
Genau.
Also meiner Ansicht nach ist es auffällig, dass diese Selbstähnlichkeit, also alles sieht irgendwie schon ein bisschen gleich aus und der Mut, einen wirklichen Unterschied zu machen in der Ansprache der Leute oder in der Positionierung des Produktes, verliert sich, meiner Ansicht nach. Ja. Ich sag sowas ungern.
Nein, aber ich sehe es auch so.
Vielleicht können wir ein bisschen lösen miteinander kommen. Also wenn ich jetzt die Podcast-Episode lasse und sage, ja, hey, eigentlich, das macht Sinn. Ich bin marketingverantwortlich und möchte Innovation aktiv vorantreiben. Wie mache ich das? Also wie gehe ich so dran an? Vielleicht eben ein bisschen systematischer. Was kannst du an die Hand geben? Oder was sind vielleicht Gedanken, die ich mir machen muss?
Also es ist immer schwierig, so pauschale Aussagen zu machen, die genug konkret sind und gleich genug anwendungsorientiert. Ich versuche es jetzt mal. Das eine ist, häufig fehlt eine gewisse Richtung, die wie im Vorhinein schon festgesetzt wird. Also eine Orientierung. Also nicht, wir machen jetzt, ich rede jetzt mal von Marketing-Kommunikation, damit es ein bisschen einfach ist. Ich weiss, Marketing ist noch einiges mehr, aber nehmen wir jetzt mal Marketing-Kommunikation. Anstatt jetzt einfach zu sagen, hey, wie wollen wir jetzt das neue Produkt oder die neue Dienstleistung kommunizieren? Sich zu fragen, für was steht eigentlich unser Unternehmen? Wie wollen wir, was ist unsere Identität? Was ist unser Kern? Und das gibt ja schon recht viele Rahmenbedingungen, wie richtig es beginnt. Und spannend ist, wenn der Kern gewisse konträre Zeug hat zu dem, was andere machen. Andere machen es so, wir machen es anders. Also von der Identität her schon. Also gewisse Orientierung wäre gut. Das andere ist...
Darf ich noch schnell sagen, das ist eigentlich die Wurzeln kennen.
Ja,
oder? Die Wurzeln kennen. Also, zum radikal innovativ können sein, muss ich die Wurzeln kennen.
Genau. Und das ist jetzt die Wurzeln von dem Unternehmen selber, also wer sind wir. Und jetzt geht es auch noch um die Wurzeln vom Problem, das wir lösen wollen. Das ist wie das Zweite. Also wie einen Schritt zurück zu machen und anstatt dich zu fragen, keine Ahnung, wie wollen wir jetzt neue Produkte auf TikTok bewerben? Wie sich zu fragen, warum wollen wir das eigentlich? Also wer wollen wir ansprechen? Was wollen wir das für eine Botschaft? Ich meine, klar, das wird schon auch gemacht. Aber den Mut zu haben, nachher wie von dieser Lösung, die man eigentlich schon im Kopf hat, wegzukommen und zu sagen, vielleicht ist das völlig der falsche Kanal. Vielleicht ist auch kommunikationsfalsch. Vielleicht müssen wir völlig etwas anderes denken. Also wie das einen Schritt wegmachen. Ich sage auch gerne, nicht im System neu zu denken, sondern am System neu zu denken. Also wie den Schritt wegzumachen und zu überlegen, in welchem System sind wir jetzt gerade drin und könnte man das vielleicht anders denken? Es klingt jetzt auch wieder ein bisschen theoretisch. Und um es ein bisschen praktischer zu machen, ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn man anstatt von Lösungen zuerst mal von Fragestellungen redet. Wir springen mega schnell auf Lösungen. Ich habe eine Idee. Und dann würde ich sagen, halt, okay, du hast eine Idee. Welche Frage beantwortest du mit dieser Idee? Eine Idee ist wie eine Antwort. Häufig tut man die Frage nicht richtig formulieren oder nicht ausformulieren. Und jetzt selbst wenn ich die Frage habe, würde ich fragen, ist das eine Frage, die mich überrascht? Wenn nicht, dann ist es ja eine bekannte Frage, die sich wahrscheinlich auch meine Konkurrenten stellen, bewusst oder unbewusst. Und auf bekannte Fragen gibt es meistens auch bekannte Antworten. Und ich kann dort ein bisschen kreativer oder ein bisschen weniger kreativ sein, aber die werden nie sehr anders sein. Wenn ich es aber schaffe, die Frage umzuformulieren, neu zu denken, sodass ich eine Frage stelle, die wahrscheinlich noch niemand von meinen Konkurrenten sich gestellt hat, dann ist ziemlich jede Antwort, die ich gebe, per se schon kreativ und innovativ. Also auf die Frage eben nicht zurückzugehen.
Ich mag mich jetzt gerade an einen Workshop erinnern, den ich etwa, glaube, vor zehn Jahren mal gemacht habe, wo du dabei gsi bist, wo eigentlich alles mit der Fragestellung und Formulierung anfängt. Mhm. Wie tue ich denn so eine Frage formulieren?
Ja, genau, das sind wir jetzt beim Praktischen. Und das ist vielleicht vor 10 Jahren gewesen und mittlerweile mein vierte Buch wollte ich dazu schreiben zu dem ganzen Thema Fragestellung. Darum befasse ich mich sehr stark damit. Wenn ich mit meinen Kunden mit Fragen arbeite, dann fange ich so an, dass ich zuerst mal sage, aus der Hüfte schiessen, welche Frage wollen wir beantworten? Im Wissen, dass die ersten paar Fragen, die sind meistens nicht spannend. Aber wir haben schon mal eine Richtung. Dann ein Trick ist immer wieder zu sagen, jetzt tu mal die Frage spontan beantworten, was kommen für Antworten? Ganz spontan, es muss nicht gut sein. Aber dann siehst du schon, in welche Richtung es geht. Weil es gibt Fragen, die Antwort ist vielleicht ein Ja oder ein Nein, dann merkst du, okay, das ist jetzt eine geschlossene Frage gewesen, das bringt nichts. Vielleicht ist die Frage, wenn ich sage, hey, wie kann ich unsere Kunden begeistern? Dann komme ich vielleicht auf Antworten, die aber keine Lösung drin haben, also im Sinne von einem Produkt oder so, sondern ich komme auf andere Ideen. Dann muss ich sagen, okay, es ist zwar schon die richtige Richtung, aber ich möchte eigentlich gerne eine Lösung haben. Also dort mal ein bisschen umzuformulieren. Dann das andere ist, in jeder Frage stecken Annahmen. Und häufig tun wir die gar nicht hinterfragen. Und ich sage dann, ich mache dann, glaube ich, so, also gerne so Glaubenssatz auflisten. Also was glauben wir über uns selber? Was glaubt unsere Branche über unsere Branche? Was glauben wir über unsere Kunden? Was glauben wir, denken unsere Kunden über uns? Und einfach mal so aufschreiben, was gibt es da für so Glaubenssätze? Und dann suchen wir uns gewisse aus, wo wir sagen, spannend, was, wenn es genau anders wäre? Was, wenn wir nicht so wahrgenommen werden, sondern anders? Was, wenn die Branche nicht so ist, sondern so? Was, wenn unsere Kunden nicht preissensitiv sind, sondern der Preis ist egal? Was, wenn? Und dann nehme ich das wieder in die Frage hinein. Ich mache dann neue Fragen, in denen eigentlich die neuen Annahmen mal drin sind und schaue mal, was macht das mit mir. Es ist sehr auch ein gespüriger Prozess, weil schlussendlich ist so, wenn ich eine gute Frage habe, die ich inspirierend finde, das spüre ich. Ich merke dann plötzlich, wow, so habe ich mir die Frage noch nie gestellt. Darum ist es noch schwierig, wie zu sagen, was braucht die Frage und wie muss sie genau tönen. Es gibt ja so die Frage, also im Design Thinking, so die, wie heisst es jetzt schon wieder, die... Wie könnte man, also das how might we auf Englisch, how might we, wie könnte man? Und das sind häufig gute Fragen, so die Struktur, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, sie müssen also tönen, sie können auch anders tönen.
Trinkst du mit dieser Idee, die du gerade mitbringst, ja, Fragen stellen, trinkst du damit durch bei deinen Kunden in den Marketingabteilungen? Nehmen die das auf?
Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich da schon gross mit Marketingabteilungen zu tun kann. In der Regel rede ich da mit Geschäftsleitungsmitgliedern. Natürlich hat das ist dann auch ihr Job, Marketing, klar. Es ist jetzt aber nicht direkt Marketingabteilung. Aber ja, ich komme durch. Ich habe ein paar Slides vorbereitet, wo ich dem wie so ein bisschen quasi die Schritte mache. Ich zeige zuerst auf, warum es nicht gut ist, auf die Idee zu setzen. Also da nehme ich schon mal wie weg, so, die Idee ist nicht, also du sollst nicht auf eine Idee setzen, weil eine Idee muss sich können weiterentwickeln. Sobald ich finde, das ist jetzt eine super Idee, die wir haben, dann habe ich eigentlich schon wieder Fesseln gesetzt, dass sie so muss dann werden am Schluss. Aber häufig ist in dem Prozess, wo ich an der Idee noch weiter schaffe, kommen ja wie neue Erkenntnisse. Das heisst, ich muss der Idee die Freiheit geben, dass sie sich auch verändern kann. Also setze nicht auf die Idee und dann ist so, ja, okay, spannend. Auf was dann, wenn nicht auf die Idee? Weil wir suchen immer die gute Idee. Und dann mache ich den Schritt zurück und sage, ja, was ist mit der Frage davor? Und dann bringe ich dort noch 2-3 Beispiele und meistens sagen sie, spannend, das haben wir so noch nie gesehen. Das Lustige ist ja, Frage ist ja ein mega altes Werkzeug, wenn man so will. Also wir alle als Kinder, 400 Fragen pro Tag und so. Also mit Fragen schafft man schon sehr lange. Nur können wir dann irgendwie in die Schule Und dort bekommen wir Antworten über auf Fragen, die wir nie gestellt haben. Und wir müssen Antworten lernen für Prüfungen. Und wir lernen, die Antworten sind wichtig, die Fragen nicht. Und ich glaube, das müssen wir wieder entlernen. Vor allem jetzt in der Zeit von KI, wo du eigentlich kannst irgendeine Frage stellen und du kriegst eine Antwort, merkt man auch wieder, die Frage ist eigentlich das Wichtige. Wie stelle ich gute Fragen? Weil die Antwort bekommen ist nicht unbedingt das Problem.
Definitiv, ja.
Also zum systematisch innovativ sein, muss man die Wurzeln kennen, man muss das Problem kennen, man muss wissen, wie man Fragen stellt. Und du hast noch von etwas Spannendem im Vorgespräch geredet, von dieser Unterlast. Mhm. Kannst du vielleicht da noch etwas ein bisschen erörtern? Ich glaube, das ist ja auch ein Problem. Wenn ich heute in unseren Alltag schaue, ich glaube auch unseren teilweise, oder wir sind super busy. Also Termin finden ist schon ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Wir sind von morgen früh bis zum Abend schon voll ausgelastet. Und du sagst jetzt Unterlast, bitte.
Genau. Es tönt so krass, oder? Also Unterlast. Eben, meine Behauptung ist, Organisationen oder auch Individuen sind dann innovativ und kreativ, wenn man in Unterlast schafft. Also nicht an der Grenze der Belastung, auch nicht überbelastet, sondern eigentlich wie zu wenig auf der To-Do-Liste hat und noch Zeit hat für Langeweile und Gedankenspaziergänge, wenn man so will. Und das Spannende ist, und ich bin auf so eine, also vor kurzem auf so eine Theorie gestoßen, die heißt Theory of Constraints. Also kann man ruhig einmal, es gibt auch Bücher dazu und so, ich finde das extrem spannend. Die schaut sich an, wann ist ein System effizient. Und ein System ist dann effizient, wenn es in Unterlast schafft. Und um das bildlich darzustellen, stellt euch vor eine Autobahn. Und wenn die jetzt auf 100% Belastung fährt, also so viele Autos, wie noch Platz haben, das wird nicht gut kommen, es gibt Stau. Mhm. Und auf Überlast sowieso. Und dann gibt es noch die Nadelöhr, das wäre so ein Tunnel. Und das gibt es in jeder Organisation, gibt es so ein Nadelöhr. In Wissensorganisationen ist das meistens eine Person mit einem gewissen Know-how oder eine Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger. Und das sind so die Nadelöhr. Und was dann die Organisationen meistens machen, ist, versuchen, alle Mitarbeitenden irgendwie auf 100% Belastung zu bringen. Und das fördert eigentlich nur, dass noch mehr durch das Nadelöhr muss. Also die Organisation selber wird ineffizient durch das. Jetzt, das, was natürlich schwierig ist, ist, ich glaube, wir halten das nicht so aus, zu wissen, dass meine Organisation auf Unterlast läuft. Weil das fühlt sich komisch an. Da hat es Mitarbeiter, die haben im Moment nichts zu tun. Die warten auf den Job. Spannender finde ich eben, du kannst zwei Flüge auf einen Schlag verwünschen. Die frei gewonnene Zeit kannst du investieren in Innovation. Weil dort brauchst du Zeit zum Nachdenken, zum Experiment versuchen, zum Sachen zu machen, die nicht funktionieren. Also du kannst eigentlich beides machen. Effizient werden und innovativ.
Das widerspricht radikal dem Alltag, den ich beobachte. Marketingabteilungen sind immer komplett überlastet. Ja, immer. Und sie ziehen Leute an, die sich gerne komplett überlasten lassen, weil nur sie und so weiter und so fort.
Möchte ja, das gar nicht interpretieren. Genau, aber es gehört ja heutzutage auch ein bisschen zu einem, es ist fast ein Statussymbol. Zu sagen, ja, ich weiß, ich habe so viel zu tun. Ach, ich muss wieder überstunden. Also,
das ist, wir sagen immer alle, heute war mir so langweilig.
Dann machst du das schon richtig.
Nein, natürlich also, nicht. Ich sehe genau das gleiche Bild wie ich.
Also mit anderen Worten, wenn du sofort einen Termin bekommst, dann ist es das nicht wert.
Also ich glaube, für mich ist es völlig nachvollziehbar. Also gerade wenn ich auch will, etwas Neues aufbauen und ich eigentlich in der Überhitzung bin, gehe ich in die alten Muster, ist ja unmöglich, irgendwie etwas Neues vorantreiben. Du redest ja von Onboarding.
Ja, das ist auch so ein Potenzialfeld. Oder? Also, das eine ist, Onboarding ist ja, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, dass man die quasi gut einführt ins System. Und was ich häufig höre, ist so, hey, bei uns hat es ein mega schlechtes Onboarding gehabt oder fast kein Onboarding gehabt. Man ist so ein bisschen alleine gelassen worden. Und das führt zu einer falschen Dichotomie, also so einem falschen Dilemma, dass man sagt, es gibt entweder ein gutes Onboarding oder ein schlechtes Onboarding. Und ich möchte wie eine dritte Option reinbringen, und das ist ein umgekehrtes Onboarding. Es ist nicht kein Onboarding, sondern anstatt dass ich versuche, die neuen Mitarbeiter möglichst schnell meinem System anzupassen, versuche ich, denen ihre frische Perspektiven aufs Neue so lange wie möglich zu brauchen, wie als fast als externe Berater und sage, hey, komm zu uns, wir sagen dir nicht, wie wir es da machen, sondern beobachten. Schauen, was passiert. Stell Fragen. Tun uns Tipps geben auf Sachen, die wir gar nicht mehr sehen, weil wir so in dem System drin sind. Also es ist eigentlich auch eine Art von Onboarding, nur kehrt man es um. Anstatt sie versuchen, möglichst schnell Leute zu machen, die einfach passen, sagen, lassen wir sie noch unpassend so lange wie möglich. Die passen sich dann schon noch an.
Das ist das Prinzip der Offenheit. Das klingt total einleuchtend.
Ja. Genau. Und eben, das ist ja nicht, dann musst du keinen Berater und so weiter von außen reinziehen, weil die Leute, die holst du ja sowieso rein. Die werden dann irgendwann mal Teil vom Ganzen, aber du kehrst eigentlich wieder Spieß um.
Ja, und bei den meisten Mitarbeitenden ist es dann aber so, so schnell, so gut und so schnell sie sind bei dem Angleichen an, dann, an das Unternehmen, umso besser sind sie.
Genau.
Das ist das verbreitete Dilemma, ja, oder?
Genau. Und eigentlich genau das zu brechen und sagen, so lang wie möglich unanpasst lassen, weil das zeigt uns, wo das unsere blinden Flecken sind.
Wir reden ja immer davon, dass Innovationszyklen kürzer werden oder dass man, wie soll ich sagen, den Innovationsdruck muss erhöhen muss, um kompetitiv zu bleiben. Wie siehst du die Zukunft von Innovation? Stimmt das? Bist du der gleichen Meinung? Und wo siehst du dich selber in diesem Kontext?
Mhm. Okay, jetzt ist die erste Frage. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, welche Branche. Ja, das gilt so für all die Tech-Branchen, für Software etc. Dort sind die Zyklen mega kurz. Das sind auch häufig Branchen, wo man, ich kann sagen, du kannst das Produkt rauslassen und eigentlich während es draussen ist, noch weiter an dem bauen und verbessern etc. Überall dort, wo man halt wirklich grosse Maschinen, Hardware oder so weiter noch viele Investitionen braucht, dort sind die Zyklen lang und die werden wahrscheinlich auch eher lang bleiben. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein pauschales Statement. Was ich aber glaube, ist, dass ziemlich jedes Unternehmen muss über kurz oder lang die Fähigkeit aneignen, eben auch radikal innovativ zu sein. Also nicht nur Sachen verbessern, die man schon macht, sondern auch die Fähigkeit haben, mal anders zu denken und anders zu handeln als bisher.
Das heißt, die Unternehmen müssen aus ihrer Rolle auch mal rausgehen, immer nur Ertragsmaschine zu sein.
Ja, es gibt ja da die bekannte Marshmallow-Challenge, wo man so ein Marshmallow einem Kind gibt und sagt, ja du, wenn es jetzt ist, ist es gut. Wenn es wartet, bis ich in einer Viertelstunde wieder komme, dann kriegst du ein zweites. Und das ist die Belohnungsaufschieben. Und das ist relativ schwierig. Und ich glaube, das, was Unternehmen müssen lernen, ist Belohnung aufschieben. Also nicht einfach nur, wir machen jetzt das, was im nächsten Quartal und im nächsten Jahr super ist für uns, sondern jetzt gehen wir auch mal irgendwie 3, 4, 5 Jahre eher ein bisschen tun wir mal die Belohnung aufschieben, dafür haben wir nachher irgendwie etwas Neues. Und das ist halt für, vor allem auch für aktientriebene Unternehmen und so ist das so schwierig, oder? Die leben von Quartal zu Quartal. Aber diese Fähigkeit muss man irgendwie anfangen lernen und etablieren. Ja, und wo sehe ich mich in 5 Jahren?
Genau, gute Frage.
Also weiterhin im Thema Innovation, ich glaube, das würde ich mitnehmen bis ins Grab. Ich finde es so faszinierend. Ich definiere mich ja mehr über das Thema, wo ich mich beschäftigt und da mache ich rundum mache ich ja verschiedene Sachen, Bücher schreiben, Vorträge halten, beraten etc. Jetzt darf ich dann an so einer Studie teilnehmen, wo es um die Innovationspolitik geht in der Schweiz. Ich würde mich gerne einfach noch als Experte in dem Thema vielleicht noch mehr positionieren im deutschsprachigen Raum. Einfach, dass man weiss, hey, wenn es um Innovation geht, dann ist das die Anlaufstelle. Das wäre natürlich so ein Wunsch von mir, dass ich dort dann irgendwie so ein den Ruf auch habe. Aber sonst weiterhin das Thema Innovation mit allen möglichen Perspektiven zu beleuchten.
Vielleicht noch, wir können ja gleich dein Buch noch ein bisschen promoten, oder? Warum sollen der Marketingverantwortliche, Head of Sales, Marketing und Sales Professionals, das Buch «Luther für Innovatoren» lesen?
Ja, also zum einen ist das neueste Buch «Luther für Innovatoren», es hat den Untertitel «95 Thesen, Innovation neu zu denken». Es ist also ein Buch, das man relativ gut lesen kann, weil es sind 95 Thesen, jede These ist maximal eine Doppelseite. Also man kann es einfach irgendwo aufschlagen, wieder auf die Seite tun. Ich nenne es auch ein bisschen meine Toilettenlektüre. Das heisst, es ist gut, nebenbei zu lesen. Und auf der anderen Seite habe ich versucht, wie mit dem so verschiedene Thesen reinzubringen, die einfach zum Nachdenken anregen. Also ist Innovation per se gut? Ist radikale Kundenzentrierung etwas Gutes oder hemmt das vielleicht sogar und so weiter. Und ich glaube, das hat viele Themen drin, die nicht nur rein jetzt mit Innovation zu tun haben, sondern einfach anfangen so Sachen, die allgemein unhinterfragt als gut oder schlecht oder so angeschaut werden, einfach mal mit anderem Blick und sagen, ja, vielleicht ist es ein bisschen nuancierter und ein bisschen weniger klar, wie ich das vorher gedacht habe.
Das ist ein super, super Punkt, dieses Hinterfragen. Das scheint deine Leidenschaft zu sein, oder?
Ja, das ist es.
Gibt es dazu eine Biografie? Gibt es irgendein Ereignis, warum du so geworden bist, Jean-Philippe?
Ich bin mir auf den Kopf gefallen. Nein, ich weiß es nicht. Mich hat es einfach schon immer fasziniert, so die Erkenntnis, dass es halt, dass die Wirklichkeit, wo wir drin sind, eine mögliche Wirklichkeit ist unter ganz vielen, die auch möglich wären. Und darum ist so einfach alles hinterfragen. Ich glaube, ein so Schlüsselerlebnis war, als ich in London gelebt habe für kurze Zeit, also ein knappes Jahr. Dort hat es so die Wasserhähne, die man von zwei Seiten aufmachen kann. Und die haben auch zwei Ausgüsse. Also ein heißer und ein kalter. Und ich habe es nicht verstanden, warum. Weil wenn ich die Hände runter tue, auf der einen Seite verbrenne ich mich, auf der anderen Seite ist es kalt. Und dort habe ich dann angefangen gemerkt, es muss ja einen Grund geben, warum das so ist. Also ich hinterfrage jetzt mal das ganze Konzept. Wie waschen die eigentlich die Hände? Oder wie haben sie früher die Hände gewaschen? Und irgendwie so ein bisschen zu merken, es gibt ganz viele Sachen, die man für gegeben annehmen, die nicht so sind. Man kann sie hinterfragen.
Und du für die Podcast-Episode zugesagt hast, hast du sicher nicht gewusst, dass noch eine kleine Selbstfindungsrunde stattfindet.
Nein.
Dass wir wieder an die Vergangenheit, in die Zukunft und Standortbestimmung gehen. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen These aus deinem Buch rausgenommen. Also ich glaube wirklich, es ist spannend, sich mit dem Thema Innovation als Head of Marketing auseinanderzusetzen und die 95 Thesen auf der Toilette oder sonst noch oder sich zuzutun. Ja.
Was ich noch spannend finde, ist, der Peter Drucker hat immer gesagt, jedes Unternehmen, die Hauptaufgabe von jedem Unternehmen sind zwei, Marketing und Innovation. Und ich finde, das ist eben nicht das Entweder-Oder, sondern das ist ja die These von dem heutigen Podcast. Innovation braucht es auch im Marketing und ich bin überzeugt, auch Marketing braucht es auch in der Innovation. Also die zwei Sachen, die gehören zusammen.
Dass sie die überhaupt zum Fliegen kommen.
Genau.
Oder Innovationen. Voll. Hey, danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Mega spannend.
Mega gern. Danke
euch. Wenn euch die Episode auch gefallen hat, dann gebt uns unbedingt 5 Sterne, folgt uns auf den Social Media Channels und teilt die Episode auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das ist «Glasklar», ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.